Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Heute geht es wieder um Highlight-Studien und zwar diesmal ums Kolonkarzinom. Die Studie, die wir heute besprechen, haben Professor Tim Lüdde und Professor Christoph Roderburg mitgebracht. Sie werden sich erinnern an unsere Folge zum Pankreaskarzinom. Die beiden haben sich da auch vorgestellt, also alle, die Näheres wissen wollen, können da gerne nochmal reinhören. Das sparen wir uns jetzt hier mal beim Intro. Beide kommen aus Düsseldorf. Der Herr Roderburg ist Leiter der Onkologie in Düsseldorf und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Und ich freue mich sehr auf die sehr spannende und auch wieder ganz andere Studie, die Sie heute vorgeschlagen haben. Herzlich willkommen, lieber Herr Lüdde. Herzlich willkommen, lieber Herr Roderburg.
Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Ja, die Studie, die Sie diesmal mitgebracht haben, ist die Challenge-Studie, veröffentlicht im New England Journal of Medicine 2025. Es ist eine Studie, die untersucht den Effekt eines strukturierten Bewegungsinterventionsprogramms bei Patienten und Patienten mit Kolonkarzinom. Wie genau, das werden Sie uns gleich noch erklären. Und zwar nach adjuvanter Therapie. Es geht also um eine Nachsorgestudie. Das ist erstmal selten. Vielleicht, Herr Lüdde, zum Anfang, warum haben Sie diese Studie für uns ausgesucht? Sie hatten mir im Vorfeld auch geschrieben, dass Sie die für absolut außergewöhnlich halten. Was ist das Besondere an der Studie, bevor wir so ins Detail gehen?
Also ich glaube, das ist in der Tat, genau, wir haben letztes Mal die Pankreas-Studie besprochen. Ich finde, diese Studie hier ist ähnlich revolutionär. Wir untersuchen jetzt kein Medikament, was macht ein Medikament, sondern wir untersuchen die Rolle einer letztlich Verhaltensänderung in Richtung vermehrter sportlicher Betätigung. Und ich glaube, ich musste mich auch, als ich die Studie gelesen habe, müssen wir auch so ein bisschen das Denken umstellen. Ja, wir beschäftigen uns da nicht so mit. Es lag immer in der Luft. Es gab ganz, ganz viele korrelative Daten, dass es gut ist, Sport zu machen. Aber es gab ganz, ganz wenig Studien, die das wirklich randomisiert kausal. Und diese Studie ist ein Opus Magnum. Es ist bewundernswert, finde ich, auch wie das durchgezogen wurde von den Kolleginnen und Kollegen. Und das ist jetzt rausgekommen. Ich weiß nicht, ich war nicht bei dem ASCO, Christoph, ob da auch Standing Ovations gab bei der Studie. Ich würde das auch machen, ganz ehrlich.
Standing Ovations hatten wir nicht, was ja diesmal auch nur gezeigt worden ist. Also ASCO 2025 sind ja die Daten gezeigt worden. Das ist da schon mit großer Begeisterung aufgenommen worden. Keine Standing Ovations. Was wir auf dem aktuellen ASCO gesehen haben, und das werden wir sicher auch nochmal diskutieren, ist, ob dann solche Interventionen, ob dann Sport tatsächlich auch kosteneffektiv ist. Heutzutage sicherlich auch ein wichtiger Punkt, aber trotz fehlender stehender Ovationen, du hast gesagt, Riesenleistung, diese Studie gemacht zu haben und ganz tolle Ergebnisse, die wir sicher diskutieren können.
Ja, absolut.
Und ganz kurz, und sie reicht, ich finde, sie geht auch in Zeiten, wir reden ja sehr über Kosten im Gesundheitssystem. Wir reden sehr, sehr viel darüber, wie diese ganzen Krebstherapien, wie viel Geld die machen. Pembrolizumab, das teuerste Medikament der Welt, 2 Milliarden Euro pro Jahr für ein Krebsmedikament in Deutschland. Und jetzt haben wir hier etwas, vielleicht müssten wir in Zukunft auch mal überlegen, wofür wir unser Geld im Gesundheitssystem ausgeben wollen und auch wie wir die Patienten mit quasi involvieren können oder müssen, wenn es darum geht, Krebs besser zu behandeln.
Genau, da geht es so ein bisschen um das Thema Selbstermächtigung. Da würde ich auch gern zum Schluss nochmal drauf zu sprechen kommen. Sie haben gesagt, der Begriff, der im Vorfeld auch im Vorgespräch gefallen ist, ist Mind-Changing. Sie haben es, glaube ich, gerade auch genannt. Bevor wir zu den Ergebnissen kommen, Herr Lüdde, müssen Sie nochmal sagen, was ist das eigentlich für eine Studie? Wie untersucht man sowas und mit was für einem Aufwand kriegt man dann solche Daten hin? Wie haben die Autoren das gemacht?
Also die Autoren haben gesagt, das ist eine Studiengruppe, glaube ich, Kanada, Australien vor allem, haben gesagt, okay, es gibt so viele korrelative Daten dazu, dass Sport möglicherweise oder ganz viel Evidenz aus großen Beobachtungsstudien, Sport könnte wichtig sein, zum Beispiel nach einer Krebsoperation. In diesem Fall hat man gesagt, eine randomisierte Studie gemacht, Phase 3, hat ganz, ganz viele Patientinnen und Patienten eingeschlossen und hat gesagt, Patienten, die wegen eines Darmkrebs, eines Kolonkarzinoms operiert wurden, Stadium 3 oder Hochrisikostadium 2, also in der Regel eine Therapie, die auch eine adjuvante Chemotherapie nach sich zieht. Und wenn die Patientinnen und Patienten also Operation und adjuvante Chemotherapie abgeschlossen haben, dann wurden diese Patienten randomisiert. Einmal die Kontrollgruppe hat eine Standardgesundheitsberatung bekommen. Also die Patienten wurden informiert darüber, dass es wichtig sein kann, Sport zu machen. Und dann hat man die Interventionsgruppe genommen und denen hat man dann ein wirklich ganz strukturiertes, mit einem Gesundheitscoach gemanagtes Programm angeboten. Das heißt, man hat ein strukturiertes Bewegungsprogramm diesen Patienten zukommen lassen. Das hat man über 3 Jahre lang durchgeführt, in der Intensität so ein bisschen gestaffelt. Im Jahr 1 hat man quasi die etwas enger betreut, die Patienten. Man hat aber auch ein Verhaltenscoaching gemacht, also wirklich eine Intervention, nicht nur, wir kennen ja alle den inneren Schweinehund, wenn es darum geht, Sport zu machen. Da hat man wirklich die ganz regelmäßig betreut und ein strukturiertes Verhaltenscoaching gemacht, 3 Jahre lang. Und die Idee war, dass das möglicherweise dann die Lebensqualität verbessert. Aber das Entscheidende, was in der Studie dann rausgekommen ist, dass man untersucht hat, kann man dadurch auch das Überleben und das rezidivfreie Überleben nach so einer Operation erweitern. Vielleicht noch wichtig zu sagen, weil die Frage sollten wir diskutieren nachher, was haben die denn wirklich für Sport gemacht und wie viel?
Ja, unbedingt.
Ja. Ja. Man hat erstmal Patienten eingeschlossen, hat erstmal nüchtern analysiert, wie viel Sport machen die denn zurzeit. Da gab es jetzt also keinen Bias, dass man gesagt hat, man nimmt nur Leute, die gar keinen Sport machen oder so weiter, sondern man hat erstmal geguckt, was macht ihr denn zurzeit schon? Und dann hat man gesagt, pass mal auf, ihr müsst jetzt mal alle, oder in der Interventionsgruppe hat man das Metabolic Equivalent Tasks genannt, MET. Mhm. Und 10 von diesen metabolischen Bewegungseinheiten sollten die mehr machen über das, was sie gemacht haben. Das war zum Beispiel zügiges Gehen, Walken, lockeres Joggen, Radfahren, Schwimmen. Das waren, glaube ich, so die Dinge, die man da machen konnte. Ich glaube, die meisten haben irgendwie Walken gemacht oder schnelles Gehen. Und das war quasi die Zielparameter. Und in der Studie hat man zum einen untersucht, schaffen die das? Mhm. Und diese Ergebnisse wurden, glaube ich, auch schon vor 2 Jahren gezeigt, wie gut die das geschafft haben. Und jetzt hat man quasi im Jahr 2025 publiziert 2 Dinge. Erstens, die Rezidivfreiheit nach der Operation war besser durch Sport. Das war der erste Punkt. Und der zweite war, auch neue Tumoren, neue Krebserkrankungen in diesen Patienten waren auch in der Gesamtrechnung signifikant seltener. Und das ist was, was sozusagen so kausal randomisiert bisher nicht gezeigt war. Christoph?
Und ich glaube, Tom, was wirklich faszinierend ist, was nicht nur reduziert ist, das sind sozusagen die Rezidive fürs Kolonkarzinom, sondern die Patientinnen und Patienten haben auch ganz allgemein weniger andere Tumore bekommen. Ich habe mir die Zahlen hier mal rausgeschrieben, weil ich glaube, das ist wirklich beeindruckend. Also wenn man zum Beispiel auf Brustkrebs guckt, dann war es so, dass in der Zeit der Studie 12 Fälle in der Kontrollgruppe gesehen worden sind, gegenüber 2 Fällen in der Interventionsgruppe. Schauen wir aufs Prostatakarzinom, waren es 9 Fälle in der Kontrollgruppe, 5 Fälle in der Interventionsgruppe. Also das sind schon Zahlen, die ehrlicherweise extrem beeindruckend sind. Und ich glaube, das zeigt eben, wie stark diese Intervention Sport, wie stark diese Intervention Bewegung bei diesen Patientinnen und Patienten ist. Und ich glaube, wenn wir über diese Stärke des Effekts reden, dann müssen wir auch mal so ein bisschen auf die Hazard Ratio gucken. Also ja. Was haben wir da eigentlich erreichen können? Wenn wir hier aufs Gesamtüberleben gucken, dann ist es so, dass nach 96 Monaten in der Kontrollgruppe 83% noch gelebt haben, 90% in der Gruppe der Patienten, die Sport gemacht haben. Das ist ein Hazard Ratio von 0,63. Das heißt, wir senken das Risiko zu versterben um 37%. Und ehrlicherweise, das ist stärker als so mancher Effekt, den wir für Medikamente gesehen haben. Das ist, muss man sagen, total beeindruckend. Auf 14 behandelte Patienten, das wurde jetzt auch nochmal im ESCO gesagt, ist einer mehr, der lebt. Also man kann da ein Leben auf 14 Patienten, die sich bewegen, retten. Und das ist aus meiner Sicht ehrlicherweise schon absolut gewaltig. Und auch wenn wir aufs krankheitsfreie Überleben gucken, Hazard Ratio hier 0,72. Auch das brutal starke Werte, muss man sagen, und zeigt einfach, dass das was ist, was wir unseren Patientinnen und Patienten mehr als nur empfehlen sollten.
Absolut. Und die Leitlinie hat ja auch schon drauf reagiert. Es gibt ja jetzt ein Addendum, wo die Challenge-Studie mit berücksichtigt wurde und eine neue Soll-Empfehlung in der Leitlinie. die klar Bewegung fordert. Trotzdem müssen wir gleich nochmal auf die Standardisierung zu sprechen bekommen. Was mache ich denn dann? Was sage ich meinem Patienten? Vorher aber, Herr Löde, wie erklärt sich das denn biologisch? Wir wissen ja aus der letzten Folge, Sie sind der Molekularbiologe hier im Team. Erklären Sie uns das mal biologisch.
Ich glaube, das ist eine der spannendsten Fragen, die es gerade zu klären gilt nochmal. Und die Autoren schreiben ja auch, sie haben ganz, ganz viel Blut von ihren Patientinnen und Patienten abgenommen, um besser eine Idee zu bekommen, warum das so ist. Ich glaube, ein paar Kandidaten liegen auf dem Tisch. Das wären zum Beispiel, was macht Sport mit so Entzündungsprozessen im Körper? Ja, können wir durch eine gezielte sportliche Betätigung so minimale Entzündungsprozesse reduzieren? Das wäre ja auch was, was in Richtung einer neuen Krebsentstehung vielleicht vor allem richtet. Es könnten aber auch Signalstoffe sein, Botenstoffe, Insulin-like Growth Factor wurde da genannt. Alles, was so mit Insulin und abhängigen Signalwegen, von denen wir wissen, dass sie in der Krebsentstehung eine Rolle spielen und so eine schöne Schnittstelle sein könnten zwischen metabolischen Veränderungen und Tumorwachstum, das wird man sicher untersuchen. Was ist mit dem Tumor Microsurrounding ganz konkret? Was ist mit diesen Bereichen? Ich glaube, das sind so ein paar Dinge. Immunmetabolismus ist eh ein super heißes Thema gerade. Und ich freue mich auf die Auswertungen, die da kommen. Aber es wird da sicher auch noch grundlagenwissenschaftliche Studien jetzt geben, die nochmal gezielter in diese Richtung gehen.
Herr Roderburg, die Studie ist 8 Jahre gelaufen oder knapp 8 Jahre gelaufen. Ist das ausreichend? Läuft die weiter? Können Sie das mal für uns einordnen?
Also wir haben sicherlich jetzt schon sehr, sehr lange Beobachtungszeiträume, die wir in der Studie sehen. Und wenn man auf die Überlebenskurven guckt, die scheinen hinten raus, scheint die Differenz ja noch mal größer zu werden. Ich meine, natürlich würde man sich immer wünschen, dass man noch weiter guckt, als es jetzt schon der Fall ist. Gerade auch im Hinblick vielleicht auf Sekundärmalignome und so weiter. Ich glaube aber für die Schlussfolgerungen, die Professor Lüde eben vorgetragen hat, reicht uns das ehrlicherweise aus.
Herr Lüde, sehen Sie das kritisch? Also ist das ein Problem, das Follow-up, der Zeitraum?
Also ich glaube, die Daten sind matur genug, dass man jetzt wirklich sagen kann, einen signifikanten Effekt zu sehen. Ich finde auch spannend, weil Sie sagten, 8 Jahre, letztlich ist die Studie ja 15 Jahre, glaube ich, sogar gelaufen. Und das weist noch auf einen anderen Punkt hin. Ich glaube, das wurde auch im Editorial dann nochmal diskutiert. Wir sind ja sehr, sehr aktiv mit neuen Medikamenten und so weiter. Aber wie schaffen wir es denn mal, das wirklich umzusetzen? Ja, selbst in der Studie hat man 15 Jahre gebraucht. Gut, da war dann noch Corona. Christoph, du hattest das erwähnt im Vorgespräch, dass das sicher nicht einfacher gemacht hat. Und trotzdem ist das ja offensichtlich nicht so banal, wirklich eine solche Beratung und ein solches Coaching Patientinnen und Patienten anzugeben. Da steht so drin, okay, das sind 15 Jahre lang ist die Studie gelaufen, die hat man gebraucht, um diese zwischen 800 und 900 Patienten zu rekrutieren. Das war am Schluss ein Patient pro Studienzentrum pro Jahr. Und das weist so ein bisschen das, was ich am Anfang gesagt habe. Jetzt gibt's keine Ausrede mehr. Wir wissen jetzt, dass Sport für die Patientinnen und Patienten super wichtig ist. Aber wie kriegen wir das denn jetzt auf die Straße? Ja, wie kriegen wir überhaupt, wenn wir über Krankengymnastik für Patienten, die im Krankenhaus liegen, überhaupt über die Ressource sprechen, dass die das alle kriegen? Und jetzt müssen wir ja reagieren. Wir müssen ja jetzt irgendwie anfangen, unseren Patientinnen und Patienten da ein Coaching anzubieten. Sie haben die Leitlinie erwähnt. Da steht jetzt drin, es ist gut. Aber die Studie selbst hat ja gezeigt, es nur zu wissen, bringt nichts. Es nur zu sagen, wir brauchen eine wirkliche Verhaltensänderung für die Leute. Fragen Sie mal die Kolleginnen und Kollegen jetzt hier in Ihrem Podcast-Reichweite. Ich frage jetzt Christoph Roderburg nicht, schaffen wir beide denn überhaupt 10 metabolische Einheiten, wo wir jetzt diese Studie kennen? Also ich glaube, das weist Ihre Frage, weist so ein bisschen auch jetzt in die Umsetzung.
Ja. Ist, glaube ich, auch eine Frage der Herangehensweise. Jetzt auf dem ESCO, und das fand ich ehrlicherweise ziemlich beeindruckend, wurde genau dieser Punkt auch nochmal diskutiert. Wie können wir das an die Leute ranbringen? Und ein Vorschlag in der Diskussion war einfach nicht mehr von Exercise zu sprechen, sondern von Exercise-Zumab. Also das Ganze einfach sozusagen als Medikament zu benennen, es 10-mal teurer zu machen. Dann hätte man wahrscheinlich so eine Herangehensweise, wie wir sie im medikamentösen Bereich kennen, das dass man den Patientinnen und Patienten nicht einfach sozusagen den guten Rat gibt, mal so ein bisschen Sport zu machen. Wenn man ehrlich ist, wenn wir für eine adjuvante Chemotherapie beraten, sind wir ja auch sehr konsequent und sagen, jetzt brauchen Sie einen Port, jetzt brauchen Sie die infusionale Therapie, dann kommt Oxaliplatin und alle 14 Tage kommen Sie zu mir und dann mache ich eine Blutabnahme und dann gibt es den nächsten Zyklus. Und vielleicht so diese Art der Stringenz und diese Art der Patientenführung, die brauchen wir möglicherweise auch bei dieser Art von Interventionen, dass wir es nicht sozusagen freistellen und nur, wie es in der NCCN-Guideline heißt, dass wir sozusagen die Patienten ermutigen sollen und dass wir es vereinfachen sollen, dass das laufen soll, sondern dass wir wirklich sagen, das ist Teil des adjuvanten Konzeptes, das wir fahren, und wir erwarten auch ein Stück weit von unseren Patientinnen und Patienten, dass das tatsächlich dann auch als Teil der Gesamtstrategie gesehen wird. Aber klar, es ist nicht leicht. Vielleicht dazu noch eine Zahl. Die Kolleginnen und Kollegen hatten mal ausgerechnet, man braucht für das Bewegungsprogramm, für die 450 Patienten knapp, wie das in Challenge gelaufen ist, 9 Vollzeitstellen in der Physiotherapie. Da hat man, glaube ich, so ein Gefühl dafür, wenn wir das jetzt mit allen Patienten in Deutschland machen, ja, was wir dann doch an Ressourcen freistellen müssten.
Ja, und ich bin überzeugt, auch aus meiner Position heraus, es ist viel leichter, ein neues Medikament in Deutschland zu implementieren, als strukturell etwas zu verändern. Und da fehlt auch die Lobby so ein bisschen dahinter, die sich dafür einsetzt. Herr Lüde, Sie wollten das auch gerne noch kommentieren, glaube ich.
Das, was ich eben gesagt habe mit diesen 10 Einheiten, das ist ja sehr, sehr abstrakt. Und jetzt wollte ich für den Podcast, habe ich versucht, nochmal so ein bisschen, weil die Frage würde sich mir sofort stellen, wie viel
genau.
Sport,
wie lange?
Was, wie viel, wie lange. Und das wollte ich jetzt ohne Gewehr, ja, also ja. Bitte mich nicht festlegen, einfach nochmal sagen, vielleicht hören Sie es ja auch gerade beim Workout, diesen Podcast. Ich mache das gerne. Also, das würde ungefähr, wenn man sagt, okay, was haben die mehr gemacht? 150 Minuten zügiges Gehen pro Woche. Das heißt, an 5 Tagen jeweils 30 Minuten zügig gehen. Walken ist, glaube ich, ein bisschen flotter. 25 Minuten an 5 Tagen walken. Also insgesamt 120 Minuten. Lockeres Jogging, das ist das vielleicht, was Herr Roderburg und ich am meisten machen.
Mhm, ich auch.
Ja, Sie auch, dann sind wir schon zu dritt. Etwa 3x 25 Minuten pro Woche. Mhm. Ja, dann sind wir in dem Bereich, wo wir uns auch ein Stück weit, ja, haben wir gelernt, vor Krebs schützen. Moderates Radfahren etwa 3x30 Minuten. Moderates Schwimmen auch etwa 3x30 Minuten. Und dann kann sich jede und jeder jetzt ein bisschen was raussuchen, was Sie meinen, was am besten zu Ihnen passt.
Ich habe ja auch von Ihnen gelesen, dass Sie gesagt haben, der beste Ernährungstipp ist nichts essen, was man aufreißen muss. Also insofern ist das jetzt wieder eine sehr konkrete Anleitung, die unsere Hörerinnen und Hörer.
Das Copyright liegt da bei dem Professor Tacke in Berlin. Der hat hier einen Vortrag gehalten.
Okay, dann müssen wir den mal einladen hier unbedingt.
Und ich komme gern dazu, aber das Copyright für den Spruch lag bei Ihnen.
Nein, aber das ist doch auch etwas, was man Patienten gut vermitteln kann. Und also ich würde jetzt selber aus meiner eigenen geringeren Erfahrung sagen, es gibt ja Patienten, die das ganz selbstverständlich integrieren, also bei einer Krebserkrankung eine ganz hohe Motivation haben, sich selber irgendwie einzubringen, also selbst zu ermächtigen, und da ist Sport immer so ein ganz großes Thema. Jetzt haben wir schon gesagt, Sie haben eine konkrete Anleitung quasi schon gegeben, sucht euch das aus, wobei ich jetzt nochmal sagen muss, das wäre ja ein Add-on, also ob ich jetzt bei Ihnen sitze und habe seit 10 Jahren keinen Sport mehr gemacht oder gehöre schon zu den Joggern am Wochenende. Das wäre dann die Add-on-Empfehlung. Ist es nicht auch ein bisschen so ein psychologischer Druck dann, wenn Sie Patienten da haben, die sagen, ich bin da raus, ich keine Ahnung, es sind ja auch alte Patienten, die Sie da sitzen haben. Muss man da nicht auch ein bisschen psychologisch irgendwie mit rangehen mit diesem Thema? Müssen wir nicht auch ein bisschen schützen vor dieser Anforderung? Macht jetzt bitte Sport.
Nee, ich glaube, wir müssen unsere Patienten nicht schützen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Art und Weise, wie Sport getrieben wird, einfach vernünftig, wissenschaftlich fundiert und durch Fachkräfte angeboten wird. Also natürlich wird es überhaupt keinen Sinn machen, den Patientinnen und Patienten zu sagen, jetzt geh mal hier an die Kletterwand oder starte mal, weiß ich nicht, mit einem Marathon. So ist es ja in der Studie auch überhaupt nicht gemacht worden. Also wenn man sich anguckt, Professor Lüder hat es gesagt, was da an Sportintervention dabei war, auch an Verhaltenstherapie dabei war, dann sind das, glaube ich, Sachen, die wir doch mit vielen unserer Patientinnen und Patienten zumindest andenken können. Und selbst wenn möglicherweise zum Schluss es nicht komplett geschafft wird, ist, glaube ich, selbst ein bisschen mehr als gar nichts. Und vielleicht noch ein Satz, ich glaube, wenn wir über Sport reden, weil das hier war ja sehr so Cardio-Training, ich glaube, wir wissen auch mittlerweile, wir müssen auch über Krafttraining mit unseren unseren Patientinnen und Patienten sprechen, einfach um die Funktionalität im Alltag auch zu erhalten. Auch das ist ein Punkt, den wir sicherlich in unsere Routinen viel mehr übernehmen müssen. Aber Tom, du wolltest was sagen.
Ich wollte da nur darauf anschließen, Christoph, in der Tat, dieses sogenannte Resistance-Training, da gibt es jetzt auch eine ganz neue Studie, diese Woche rausgekommen. Ich habe die auf X gesehen, dass da Resistance-Training und Cardio-Training einen synergistischen Effekt haben können. Für ganz viele Punkte, auch für Krebs wird das so sein.
Ich möchte es nochmal betonen, wir sind ja jetzt hier in so einer Nachsorgesituation. Also über Prävention und Sport redet man sehr, sehr viel. Auch da tut sich Deutschland schwer, wirklich strukturierte Programme aufzulegen. Wir sind hier so speziell in so einer Nachsorgesituation. Sie haben aber jetzt auch gesagt, das Coachen ist wichtig. Das große Thema Prävention haben wir, aber jetzt speziell für diese Patientengruppe, so zum Abschluss dieses Podcasts, was brauchen wir denn jetzt? Also wir sind ja auch eine Wissenschaft, also ich sitze hier für die wissenschaftliche Fachgesellschaft. Wo ist jetzt der Hebel, den wir ansetzen müssen, um Nachsorge in Bezug auf strukturierte Bewegung, Coaching, Selbstermächtigung der Patienten zu verbessern?
Also ich glaube, wir können ihn jetzt nicht mehr so tun, als gäbe es diese Studie nicht. Das heißt, wir brauchen jetzt Strukturen, die das irgendwie unterstützen. Meines Wissens nach gibt es auch erste Ansätze über die Exzellenzzentren Krebs, solche einen gewissen Support zu bringen, dass geschulte Fachkräfte da kommen. Ich glaube aber, dieser Prozess, um das wirklich so zu machen, wie es jetzt in dieser Studie ist, habe ich jetzt noch keine Patentlösung, wie wir das jetzt sozusagen machen können. Ich hätte Christa Woderburg noch gefragt. Die Studie ist, glaube ich, 2009 losgegangen. Jetzt sehen wir im Zeitalter der Apps, ob es vielleicht auch da nicht, genau wie zum Beispiel auch in der Psychoonkologie, wo es ja auch Online-Angebote inzwischen gibt, ob wir zukünftig nicht auch darauf dann noch stärker setzen können. Also ich glaube, diese beiden Bereiche müssen wir machen. Wir wissen jetzt, nur Wissen bringt nichts. Wir brauchen Verhaltensänderungen, wir brauchen Verhaltenstherapie, wir brauchen da auch geschulte Menschen aus meiner Sicht trotzdem, auch um die abzuholen, von denen Sie eben gesprochen haben. Und das müssen jetzt über die Fachgesellschaften, gemeinsam auch Fachgesellschaften mit der Deutschen Krebshilfe, mit aber letztlich den Geldgebenden, müssen wir das jetzt besprechen.
Ich sehe das ähnlich. Wir brauchen Digitalisierung, wir brauchen Wearables, wo wir auch mal überlegen können. Ich meine, wenn wir uns erinnern, als wir darüber gesprochen haben, molekulare Testung von Tumoren, Zentren für personalisierte Medizin, Zertifizierung von Darmkrebszentren, da haben wir auch ganz lange gesagt, das ist vollkommen unmöglich, das ist zu kompliziert, das schaffen wir nicht. Und jetzt haben wir über unterschiedliche Fachgesellschaften, haben wir zertifizierte Darmkrebszentren, wir haben zertifizierte Krebszentren, wir haben Zentren für personalisierte Medizin, wir testen unsere Patienten. Also ich glaube, was wir schon gezeigt haben, ist, dass wenn wir wirklich alle gemeinsam in eine Richtung gehen und einmal sozusagen losmarschieren, dann können wir es wirklich schaffen. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich eine Herausforderung an uns als behandelnde Ärztinnen und Ärzte, als Gastroenterologen, tatsächlich unsere Patientin in diese Richtung mitzunehmen. Und Professor Lüder hat es gesagt, es gibt jetzt keine Entschuldigung mehr, die Daten sind da und wir müssen es jetzt machen. Vielleicht noch eine Größenordnung, auf dem ESCO gezeigt worden, das Programm kostet $2,900. Das ist nicht so viel. Also im Gesundheitssystem, das kann man stemmen, glaube ich.
Wir müssen die Medikamentenpreise nebenhalten. Ich habe gestern in der U-Bahn hier in Berlin gab es ein großes Plakat. Im Moment gibt jeder einzelne Bürger in Deutschland 5.500 Euro für seine Gesundheit aus. Also es gibt viel Geld im System. Das war ein super Schlusswort, Herr Ruderburg. Vielen Dank. Herr Lüdde, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Ich nehme mit, wir brauchen strukturierte Programme und vielleicht müssen wir das ähnlich aufziehen wie in der Ernährungsmedizin. Da arbeiten wir auch schon lange dran, aber stetig. Vielleicht gehört das auch in jeden neuen Antrag, wenn man irgendwie auch als Wissenschaftler in die Zukunft guckt, dass man das nicht unter den Tisch fallen lässt, weil ich glaube, wir haben hier ein viel größeres Thema, dass das nicht verfügbar wird als bei einem neuen Medikament, was ich einfach irgendwie kaufe und verschreibe. Ganz herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, Sie nehmen was mit und bis zum nächsten Mal.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.